Alles muss seine Ordnung haben. Wir feiern heute Abend mal. Gleich. Nicht nächste Woche, obwohl wir das auch nächste Woche gut machen könnten. Die erste Gemeinde hat sogar ständig in den Häusern gemacht. Abendmahl feiern. Wäre eine andere Frage, warum das eigentlich noch niemand gesagt hat. Mensch, können wir das nicht öfter machen? Ich brauche das. Wäre eine andere Frage, die wollen wir jetzt heute so nicht stellen. Doch, vielleicht stellen wir sie doch ein bisschen. Aber was feiern wir da eigentlich? Wir glauben an einen Gehängten. Wir verkündigen, sagt Paulus, wir verkündigen den Tod von Jesus Christus, bis er wiederkommt. Das ist Abendmahl. Wir glauben an jemanden, der gestorben ist. Der aufgehängt wurde, der gescheitert ist. Ist das nicht komisch? Klingt das nicht dumm? So ein Schwächling und der soll uns im Leben helfen? Damit sind wir nicht nur mit diesen Gedanken, aber mit solchen Gedanken sind wir voll im Kern dessen, worum es im heutigen Predigttext geht. Beziehungsweise wovon der heutige Predigttext ausgeht, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Höre ich mich komisch an? Dann müsst ihr das mal bitte ein bisschen regeln. Dankeschön. Wir machen trotzdem mal weiter. Ach so, muss ja eigentlich dahinter kommen. Okay. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, das heißt gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ein Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Ich habe die Predigt überschrieben. Wahre Kraft, Weisheit und wahre Kraft. Wahre Weisheit und wahre Kraft. Der Einleitungssatz, der das Thema angibt, dieses Abschnitts und auch folgender Abschnitte, hat es in sich. Denn das Wort vom Kreuz, was ist denn das Wort vom Kreuz? Interessant. Man behauptet ja immer, es gäbe von Jesus so viel zu sagen. Das Kreuz, dass er am Kreuz gestorben ist, sei nur ein kleiner Teil davon. So wird heute tatsächlich theologisch argumentiert, dass er für uns gestorben ist, dieser Teil sei noch kleiner. Und dieser Weltmissionar mit dem Namen Paulus schreibt hier, um diese Rettungsbotschaft Gottes, das Evangelium zu beschreiben, schreibt er das Wort vom Kreuz. Die Rede davon, dass Jesus an einem Kreuz für uns aufgehängt wurde. Das ist schlichtweg seine Botschaft. die er verkündigt. Kann er mal sagen, das kann man mit drei Buchstaben, mit drei Worten kann man das beschreiben. Wort vom Kreuz, was ich euch zu sagen habe. Boah. Natürlich, ohne Auferstehung macht das Kreuz keinen Sinn und hat auch keine Wirkung und so. Und natürlich gäbe es noch viel mehr anderes zu sagen zu Jesus. Das will er gar nicht bestreiten. Aber das, worum es ihm hier geht, lässt sich in drei Worten zusammenfassen. Er sagt, das, was wesentlich ist für uns Menschen, ist das Wort vom Kreuz. Und das erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Torheit ist ja heute nicht mehr so gebräuchlich. Du Tor, das klingt ja schon fast lustig. Da könnte man eher sagen, du Dummkopf. Idiot wäre schon zu gelinde eigentlich. Das heißt eigentlich ursprünglich mal ungelehrt einfach nur. Also man hat keine Ahnung, das ist ja noch nicht so besonders schlimm. Aber du Dummkopf, du kannst nicht richtig denken. Das, was du hier glaubst, ist Schwachsinn, Unsinn, Nonsens, Blödsinn, wie auch immer man das nennen will. So sagt man das ja auch häufig. Vielleicht hat man es dir auch schon gesagt. Vielleicht hast du es selber schon gedacht. Wie soll man das bloß glauben? Uns aber, dann stellt er sich rein, in die, die es glauben, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Eigentlich müsste es doch heißen, Weisheit. Ja, das eine die Dummheit, das andere die Weisheit. Nein, Paulus stellt hier die Kraft daneben. Es ist also nicht gefragt, die Menschen durch schlaue Gedanken zu erlösen. So war es nicht nur damals üblich zu denken, auf dem Hintergrund, auf dem hier der Weltmissionar schreibt. Ja, da gab es sogenannte, das hörte sich alles christlich an, die sogenannte Gnosis, was griechisch einfach nur Erkenntnis heißt. Die sagte also, der Mensch muss sich da so zu Gott hochdenken. Wenn er irgendwann mal weise und schlau genug ist, dann ist er da angekommen. Und mit dieser Gegenüberstellung wird uns deutlich gemacht, es geht hier nicht darum, dass du das Richtige denkst. Das kommt ja danach auch. Natürlich geht es auch darum. Aber zunächst geht es um ein Eingreifen. Hier muss etwas geschehen. Wenn er hier von verloren und gerettet werden spricht, dann macht er damit deutlich, Menschen sind verloren und es muss etwas geschehen. Nicht nur etwas gedacht werden. Sie müssen nicht nur mal ein bisschen merken, was los ist, sondern sie müssen an sich etwas erleben, sie müssen für sich etwas erleben, das mit Gedanken nicht zu fassen ist. Das ist das Wort vom Kreuz. Und das passt in die menschlichen Gedanken gar nicht rein, meint er. Aber es ist entscheidend, dass man das entdeckt. Deswegen wollen wir uns damit beschäftigen, was ist wahre Weisheit? Und was ist wahre Kraft? Wahre Weisheit. Im Alten Testament ist das immer wieder angekündigt, dass Gott seine Menschen retten wird. Und immer wieder wurde es falsch verstanden. Als Jesus auftauchte in dieser Welt, sichtbar, spürbar, greifbar, da wurde es auch falsch verstanden. Hier sind zunächst jetzt mal die Leute angesprochen mit unserer Art zu denken, die sogenannten Griechen. Das ist im Grunde der Rest der Welt, alles was nicht Juden sind. Interessant in der Bibel diese Einteilung. Die Juden sind die, denen Gott begegnet ist. Die sind herausgenommen aus dieser Welt, etwas ganz Besonderes für Gott. Durch die Juden sollte die ganze Welt davon erfahren, wer Gott ist, wenn sie nicht selber immer so quergeschlagen hätten dabei. Und deshalb stellt Gott ihnen den Rest der Welt gegenüber, der damals durch griechische Sprache und Kultur geprägt war. Wir sind es bis heute. Nicht griechische Sprache, aber griechische Kultur, griechische Denkweise. So. Und das entspricht überhaupt nicht dem, was die Juden, die Hebräer denken, wie die Hebräer denken. Manchmal beschreibe ich das so im Bibelgespräch auch ein bisschen genauer oder auch in der Predigt. Können wir jetzt nicht genauer darauf eingehen. Jedenfalls, die griechisch denkende Bevölkerung, die hebt auf tolle Gedanken ab. Das muss sich gut anhören. Das muss so in meinen Verstand eingehen, dass ich so gefesselt bin, dass das praktisch von alleine geht und mir so einleuchtet, dass das also ja so klar ist, dass man gar nicht mehr dran vorbeigucken kann. Oh, wie gerne würde ich den Leuten mal Jesus so näher bringen können. Ja, ich erkläre das einfach mal so, dass alle sagen, ja, ich glaube beim Segelturn morgen, ne, alle sagen, Mensch, Matthias, da müssen wir jetzt ja alle glauben. Das ist ja so klar und schlau, was du erzählst. Das muss ja praktisch wahr sein. Habe ich jetzt so zwar schon mal in einzelnen Fällen erlebt, allerdings war das nicht auf schlaue Gedanken zurückzuführen, sondern eher auf eine Offenbarung Gottes. Das gibt es, aber die meisten sehen es so nicht, sagt Paulus. Ja, da musste man sich hinstellen, die wollten immer was Neues hören. Paulus selber hatte auch was Neues verkündigt, allerdings eben die alte Botschaft, die kannten sie nur noch nicht, von diesem Gott, der lebt und der die Welt in seiner Hand hält und der seinen Sohn geschickt hat. Und dieser Sohn ist an einem Kreuz hingerichtet worden. Ja, und da sagt natürlich der schlaue Mensch sofort, was ist das für ein Stuss? Ich hänge doch mein Leben nicht an einen, der gescheitert ist. Ja, wenn, dann soll der Mensch bitte mal, und das wird uns ja auch gesagt, ne, wenn irgendwo was schiefläuft, sagen die Leute immer, also bitte mal nachdenken, bevor man was macht, als ob es immer am Nachdenken läge. Also wenn man einen Menschen nicht abkann, liegt es nicht am Nachdenken, ob man dem was Gutes oder was Schlechtes wünscht, das kommt einfach aus dem Herzen raus. Sag ich jetzt mal, da hilft kein Nachdenken. Man kann auch nachdenken darüber, wie sieht das aus? Wie macht sich das jetzt? Welche Nachteile habe ich davon? Und dann verhalte ich mich vielleicht relativ neutral oder freundlich, so, damit es mir irgendwelche Vorteile bringt. Das wäre mit Nachdenken zu regeln. Aber das Herz wird doch nicht anders. Wo sind die Weisen, sagt Paulus, die meinen, verstanden zu haben, wie diese Welt funktioniert und das Leben? Wo sind denn die jetzt, wenn wir uns mal hier das Wort vom Kreuz angucken? Wer stimmt denn dazu? Ist da keiner da? Wo sind die Schriftgelehrten, ja, die das Alte Testament auswendig können? Wo sind sie denn alle? Die blicken es nicht. Wo sind die gelehrten Streiter, die Diskussionsredner, ja, die Leute unter den Tisch reden können? Hat man mir auch mal gesagt, war das Schlimmste, was man mir sagen konnte. Du hast die Gabe des Redens. Ich sage das immer wieder, besonders im Bibelgespräch, weil wir da immer wieder drauf kommen. Reden alleine macht noch keinen Glauben, also null. Im Gegenteil, kann sehr hindern. Wenn man jemanden überredet, dann kann das sehr schlecht sein, wenn er glaubt. Er glaubt nämlich dann eigentlich gar nicht selber. Ja, wo sind die denn jetzt, wenn uns hier, werden wir gefragt. Sind sie da und meinen sie, sie hätten das begriffen? Nein, Gott hat die Rettung des Menschen so vonstatten gehen lassen, dass keiner drauf kommt, dass es zunächst mal keiner gut findet und dass es auch nicht zu erklären ist. Und dann sagt Paulus, schreibt, das ist wahre Weisheit. Nicht, als ob alles, was nicht zu verstehen ist, wahre Weisheit wäre. Darum geht's nicht. Ja? Ist kein Vorteil und auch nicht so gedacht, dass wir jetzt nichts wissen in unserer Welt, dass wir nie mal ein ordentliches Buch lesen. Ich habe das schon mal zitiert, Johannes Hansen, das war mal früher ein bekannter Redner, der hat mal gesagt, manche Christen sind dummer, als Gott es erlaubt. Weil die nie mal ein Buch darüber lesen, was sie wirklich glauben oder mal sich überhaupt in der Welt ein bisschen auskennen. Das ist nicht gemeint. Ja, es geht auch nicht darum, dass uns sich irgendjemand an uns stört, weil wir uns so komisch verhalten, dass man es überhaupt nicht nachvollziehen kann und immer ohne Rücksicht auf Verlust und so. Darum geht es nicht. Sondern es geht hier darum, dass wir Leuten so gut wir können erklären, worum es im christlichen Glauben geht. Aber es muss ihnen nicht einleuchten. Denn der Mensch an sich sucht etwas anderes. Der sucht das, wo man an ihn appelliert und er bitte mitmachen kann. Ja, gib mir die richtigen Gedanken, ich spinne sie weiter und dann sind wir am Ziel. Am Ende geht es hier um die Frage, und das ist auch beim nächsten Thema dann die Frage, wer entscheidet eigentlich, was wahr ist? Wer hat das eigentlich zu entscheiden? Was klug ist, was das Leben fördert. Wer kann das eigentlich sagen? Und hier bleibt der Mensch immer selber der Mittelpunkt, immer die letzte Instanz. Nein, das ist mir nicht schlau genug, das will ich nicht. Gott hat seine Botschaft nicht so eingerichtet, dass sie so faszinierend daherkommt, dass man sich ihr nicht entziehen kann. Wahre Weisheit steckt im Kreuz, wo uns nämlich deutlich wird, so steht es mit der Welt. Wir Menschen sind auf geradem Wege in die Verlorenheit. Wer will denn das hören? Du kommst irgendwo an und möchtest da mitmachen und dann sagt man dir, das kannst du nicht. Du hast keine Chance. Du kannst hier nicht mitmachen bei uns. Das will doch keiner. Nachvollziehbar, dass das nicht schlau klingt. Uns wird aber gesagt, Mensch, du willst beim Leben mitmachen, bei dem Leben, das Gott sich gedacht hat. Tut mir leid, das kannst du nicht. Kannst du schlau sein in deinen Augen, wie du willst. Du bist verloren. Die Menschheit hat Gott gegenüber ihr Leben verloren. Sie hat sich durch das Misstrauen von Gott gelöst, widerspricht jetzt der Art, wie diese Schöpfung gestaltet ist und hat damit sich von der Quelle des Lebens gelöst und das Leben verloren. Und das offenbart Gott uns, als Jesus am Kreuz stirbt. Sonst wäre er da nicht gestorben. Das ist ja der Kern der ganzen Botschaft vom Kreuz. Er ist an unserer Stelle gestorben. Das ist der Kern der Botschaft. Ich wiederhole es nochmal. Er ist an unserer Stelle gestorben. Wer sagt, das sei nicht so wichtig oder wer sagt, das sei sogar gar nicht wahr, der kann meinetwegen ein toller Redner sein. Der kann auch schlau sein. So. Er glaubt nur nicht an Jesus Christus. An den Christus, den Gott uns geschickt hat, glaubt er nicht, würde Paulus hier sagen. Denn denen, die verloren werden, erscheint das eben als Dummheit. Die müssen sich lauter anderes noch dazu denken. Und es wird uns offenbart, wie Gott uns rettet. Und das hat dann vor allem mit der Kraft zu tun. Wahre Kraft. Folgendes gab es im Jahre 2010 zu sehen. In einem Gröpelinger, das ist ein westlicher Bremer Stadtteil, Fitnessstudio, wurde diese Werbung kreiert. Jesus am Kreuz, richtig mit Muckis, so, und der reißt mal das Kreuz kaputt. Na, so. Ein christliches Fitnessstudio. GU's Christian Sports Club. Gottes Jugend christlicher Sportclub. Mensch, ja, wenn ich das den Leuten mal vorstellen könnte. Weißt du was? Jesus ist der Stärkste. Du brauchst nur mit Jesus leben, da bist du auch der Stärkste. Ja, der macht immer alles gut. Das stimmt auch. Aber wer ist die letzte Instanz? Was ist gut? Wer entscheidet das eigentlich? Und deswegen ist es unfassbar. Für einen Juden zu behaupten, Gott hätte seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Denn wie handelt Gott? Was wissen wir aus der Geschichte der Juden? Der spaltet das Meer. Der weckt Tote auf. Der lässt Eisenbeile schwimmen auf dem Wasser. Feuersäule. Und das ist unser Gott. Ja? Und wenn dem was nicht passt, dann greift er ein und haut dazwischen. Und wenn mir was nicht passt, dann greift er ein und haut dazwischen. Womit wir schon bei der Gleichstellung zwischen Gott und mir wären. Das muss schließlich nach meinen Vorstellungen laufen. Er alleine kann ja nun mal nicht wissen, was gut ist. Ich muss ihm das ja schon sagen. Deswegen scheitert ja auch so viel Glaube heutzutage. Weil Gott einfach nicht macht, was wir für richtig halten. Und dann bleibt nur die Möglichkeit zu denken, entweder es gibt ihn gar nicht oder er hat kein Interesse an mir. Auf die Idee, dass das einfach anders sein könnte mit der Wirklichkeit. Dass für mich etwas anders nötig sein könnte, kommen wir ja nur sehr schwer. Ich behaupte, da braucht Gott ein ganzes Leben zu und auch ist auch immer noch nicht am Ende mit uns dann. Zu begreifen, dass es anders läuft. Und er hat es eigentlich ein für alle Mal schon gezeigt. Als Zeichen in die Erde gerammt. Jesus ist eben nicht vom Kreuz abgestiegen. Um mal dazwischen zu hauen. Da waren die Juden sich völlig klar. Was hier bei uns passieren muss, ist, dass die römische Besatzungsmacht aus dem Land verschwindet. Endlich ist der Messias gekommen. Jetzt muss er die alle vertreiben. Wann macht das denn endlich? Wann macht das denn endlich? Er macht es nicht. Er ist nicht der Messias. Er ist sogar ein Gotteslästerer. Also weg mit ihm. So läuft das in unserem Leben. So lief das damals schon, so läuft es heute. Wenn Gott nicht macht, was wir wollen, schmeißen wir ihn raus. Ja, das geht schon, wenn wir mit unserem Nachbarn Probleme haben. Dann schmeißen wir einfach Gott raus. Dann sagen wir nicht, na gut, ich lasse mir Unrecht tun, weil Gott ja diesen Menschen lieb hat. Nein, da bestehe ich auf mein Recht. Und dann wird das durchgezogen. Schließlich ist es einfach die Wahrheit, was ich hier durchsetze. Und den anderen erzähle ich auch noch davon. Ich sage ja nichts Unwahr. Der ist ja wirklich so blöd, der Nachbar. Tja, haben wir Gott rausgeschmissen. Der sagt, das tut mir weh, wie du über den anderen redest. Das tut mir weh, dass du nicht einfach für ihn da bist. Und einfach mal einkalkulierst, dass dieser Mensch nun mal völlig verbogen ist. So wie du im Übrigen, wie du ja gerade wieder merkst. Ja, unsere Probleme sind auch unsere Probleme. Und dann sagt Jesus, stellt sich hin und sagt, nein, eure Probleme sind nicht eure Probleme. Eure Probleme ist euer Herz. Da gab es einen Aufschrei. Da hat sich das öffentliche Blatt gewendet. Weil er das Misstrauen gegen Gott in uns beseitigen wollte. Vertrauen wiederherstellen wollte. Und hat gezeigt, wie das ist, mit Gott zu leben. Finden wir auch toll, solange er uns gesund macht und immer macht, was wir wollen. Wenn das nicht so passiert, dann kann er ja auch wieder da weggehen. Ja, Gott offenbart sich stark, sagen die Juden. Der greift ein. Paulus sagt, ja, er greift ein. Gott ist keiner, der scheitert, sagen die Juden. Der ist immer der Sieger. Ja, sagt Paulus, er ist immer der Sieger. Nur, du bist gescheitert. Und deshalb scheitert er jetzt für dich. Und das ist der Kernpunkt. Bei der Weisheit und bei der Kraft. Wer mit Jesus unterwegs sein will, für den ist es nötig anzuerkennen, dass er selbst mit dem Leben gescheitert ist. Nicht, als ob du im täglichen Leben das nicht hinkriegst, dir mal was zu essen zu kochen. Das geht vielleicht nur mir so. Ja, das muss ja nicht. Oder, dass du beim Autofahren immer alles richtig machst. Mach vielleicht nur ich nicht. Kann ja sein. Darüber redet Paulus auch gar nicht. Er sagt, du kriegst die Beziehung zu Gott nicht wiederhergestellt. Du kriegst diese Welt nicht wieder geheilt, die wir Menschen kaputtgerissen haben mit unserer Abkehr von Gott. Ja, seitdem sind das alles Mordinstrumente, die wir irgendwo finden. Wir könnten schon da irgendwo hinter der Heizung gucken, würden wir ein Spinnenweben finden. Das ist ein Mordinstrument. Oder eine Falle irgendwo. Und von Falle spricht er hier tatsächlich auch. Ärgernis ist nämlich das Stellholz in der Falle. Ja, etwas, was dazu dienen soll, dass man kippt, dass man gefangen ist. So wirkt das auf die Juden. Du willst mich fertig machen mit diesem Christus. Und Paulus sagt, nein, Gott will dich nicht fertig machen. Der will dich auch nicht schlecht machen. Wie sollte das auch gehen? Er will dich retten. Und deswegen scheitert er am Kreuz und nimmt dein Scheitern auf sich. Deswegen lässt er sich am Kreuz für dumm verkaufen. Ich sage das jetzt mal, ihr wisst, dass ich euch mag und nichts persönlich gegen euch habe. So, Paulus sagt, er lässt sich deshalb für dumm verkaufen, weil du so dumm bist, Gott zu misstrauen. Ja, das ist eigentlich die menschliche Weisheit. Wir wissen, wie man zum Mond fliegt. Menschliche Kraft, wir können das auch. Nur unser Herz kriegen wir nicht anders. Ja, wir sind so dumm, einem Gott nicht zu vertrauen, der seine Liebe bereits in diese Welt eingerammt hat. Schon bei der Schöpfung. Es ist lauter Liebe, was sich zeigt. Man muss es nur verstehen. Und dann hat das nochmal unmissverständlich, allerdings sehr missverständlich, gezeigt im Kreuz. Und dem willst du nicht vertrauen? Sag mir doch mal, was schlau ist, fragt Paulus. Sag mir doch mal, was daran jetzt schlau sein soll. Deswegen klingt das so krass hier. Und es gibt keinen anderen Weg, als sich gefallen zu lassen, was Gott durch Christus für uns getan hat. und dass er am Kreuz gestorben ist, als ein von Gott Verfluchter, weil wir eigentlich das verdient haben. Das ist auch jetzt unser Lebenselement in dieser Welt noch. Es geht immer wieder in Niedrigkeit, wird uns in der Bibel gesagt. Jesus sah aus wie der Niedrigste. Das kann uns Christen auch so gehen. Wie gesagt, nicht als ob wir nichts könnten, worauf es sonst auch noch in dieser Welt ankommt. Nein, es geht ums echte Leben. Es geht vor allem um das ewige Leben. Aber es geht schon hier darum zu verstehen und darin leben zu können, wie es wirklich ist. Nämlich, dass diese Welt unendlich von Gott geliebt ist. Und dass wir alle das Leben verlieren, wenn wir ihm das nicht glauben. Und das geht nur durch Jesus. Und dann musst du dich auch oft so behandeln lassen, als wärst du dumm. Wir sollen nicht dumm auftreten, aber so, als wären wir dumm, werden wir behandelt. Als wären wir Schwächlinge, sondergleichen. Weil wir sowas Dämliches glauben. Ja, mit dieser Botschaft gewinnst du keinen Auflagenwettkampf wie eine Zeitung. Ja, in der Bildzeitung werden die Schlagzeilen nach Auflagenstärke gemacht. Kannst du vergessen. Mit diesem Rettungshandeln gewinnst du auch keinen Wettbewerb im Bodybuilding, wenn da mal wirkliche Kraft hinterstecken würde, hinter den Muskeln. Ja, keine Gewichthebe-Weltmeisterschaft gewinnst du damit. In dieser Welt kriegst du dafür keine Titel. Der gesunde Menschenverstand hat hierin keinen Einblick, sagt Paulus. Es ist vielmehr so, wie ein Junge erlebte, der 12 Jahre alt war. In den Osterferien war er wie jedes Jahr zu Besuch bei seiner Oma. Und da konnte er immer die Tiere so mitfüttern und so, das fand er toll. Am meisten mochte er die Hühner. Die älteste Henne hatte letzte Woche Jungen bekommen. 5 süße kleine Küken mit flauschigen Federn und einem winzigen Schnabel. Es war lustig, sie sich anzugucken und wie sie so mit liebevollen Stupsern ihre Küken immer wieder zurückholte. Jeden Morgen lief er in den Stall, um nach den Küken zu sehen. Doch eines Tages stand seine Oma mit ernster Miene beim Frühstück vor ihm. Heute Nacht ist etwas Schlimmes passiert, Alex. Es hat gebrannt auf dem Hof. Das Feuer konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden, aber wir konnten den Hühnerstall nicht mehr retten. Alex schossen die Tränen in die Augen. Was ist denn mit den Hühnern, mit diesen Küken? Stammelte er. Seine Oma streichelte ihn behutsam übers Haar. Die großen Hühner waren schnell genug, um dem Feuer zu entkommen. Aber die alte Henne mit ihren Küken hat es nicht geschafft. Er rannte sofort in den Hühnerstall. Der war bis auf die Grundpfosten niedergebrannt. Sie konnten nur noch die Überreste sehen, verkohlte Balken und Steine. Seine Oma ging mit. Dort hat sich die alte Henne versteckt gehalten, sagt sie. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht mit den anderen Hennen weggelaufen ist. Plötzlich traute Alex seinen Augen nicht. Da hat sich doch was bewegt. Ja, jetzt konnte er es sehen. Zwischen den verkohlten Flügeln der alten Henne krochen plötzlich die Küken hervor. Unglaublich. Die Henne hat sie alle unter ihre Flügel geholt, sagt Oma, als sie die Gefahr gewittert hat. Deshalb ist sie nicht weggelaufen. Sie hat sich selbst geopfert, um ihre Kinder zu schützen, die sonst verbrannt wären. Das ist nie in jeder Hinsicht. Wir finden in unserer Welt kein Bild, um zu beschreiben, was Gott durch Christus für uns getan hat. Aber das ist eine Vergleichsmöglichkeit. Das kann man jetzt für dumm halten und für schwach. Aber Jesus hat sich für uns verbrennen lassen, hinrichten lassen, damit wir leben können. Und der Kampf in meinem Leben ist immer wieder der, zu entdecken, dass ich verloren bin und deshalb vor Gott auch nichts zu bieten haben muss. Dass ich nichts erreicht haben muss in meinem Leben, um erst leben zu können. Sondern dass Gott uns das Leben schenkt. Und das zu erkennen, hat mit Offenbarung zu tun. Da kommt ein Mensch nicht von sich aus drauf. Wir können nur Gott bitten, zeig mir, wer ich bin. Und zeig mir, was du für mich getan hast und wer du bist. Und das treffendste Bild, das ich je einmal gesehen habe, zum Thema, wer ist eigentlich Gott? Ich finde das nie wieder. Ich habe es mal auf einem Poster gesehen. Ein Kreuz auf einem Berghügel. Und dann war zwar ein schöner Hintergrund, aber um den ging es nicht. Und dann standen dort die Worte, ich bin der Herr, dein Gott. Da erweist sich Gott als Gott. Also ohne mich zu fragen, ohne mein Einverständnis, ohne dass ich etwas dafür oder dagegen tun konnte, einfach an seinem Kreuz stirbt, um mich zu retten. Und dann wieder aufersteht und jetzt ruft, und nun glaub's mir doch. Von Christus bekommt nur etwas mit, wer sich für ihn öffnet. Wer zupackt und sich dieser Wahrheit, nämlich Christus, anvertraut, erlebt Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Es kann sein, dass du jetzt etwas mit Gott zu besprechen hast. Dann ist jetzt dazu Gelegenheit. Wir werden einen Moment still, bevor wir das Abendmahl feiern, und können mit Gott besprechen. Wir können ihn darum bitten, was ich eben genannt habe, oder wir können ihm Schuld bekennen. Wir können mit ihm darüber sprechen, was wir nicht verstanden haben. Oder, wenn uns das momentan nicht möglich scheint, einfach die Stille für uns so haben. Sie sind still.